willkommen zum Snogsalting Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Willkommen, liebe Influencer Girls. Darf ich euch so nennen oder ist das nicht angebracht?
Darfst du machen.
Sehr gut. Ja, in unserem Snogsalting Podcast sprechen wir oft davon, so wie wir das eigentlich bei Snogs machen. Ganz, ganz viele Leute hören uns zu. Ey, wie machen wir Facebook-Ads, Amazon-Ads, keine Ahnung was alles. Heute sprechen wir über Influencer-Marketing. Man muss nämlich sagen, das ist aktuell einer der verrücktesten Channels, die wir haben. Vielleicht, Ricarda, erst zu dir. Wie beobachtest du in den letzten Monaten unser Influencer-Marketing?
Ja, also so richtig gestartet mit Influencer-Kooperationen haben wir eigentlich erst so vor ein, zwei Monaten. Akquise und Verhandlungen und alles Mögliche hat schon ein bisschen früher gestartet, aber so richtig Kooperationen sind jetzt so seit ein, zwei Monaten und das läuft auch echt gut. Liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass wir gerade ein gutes Produkt haben, dass Füßlinge gerade echt gefragt sind und sind wir jetzt dran, einige Kooperationspartner zu finden, passende zu akquirieren und der Start war bisher jetzt ganz gut. Also wir sind sehr zufrieden, wie das jetzt angefangen hat.
Voll. Hilal, du bist ja jetzt schon echt, vor allem Leute, die jetzt Snogs schon länger verfolgen, du bist schon lange im Team Snogs. Wie würdest du sagen, ist unsere Reise im Influencer-Marketing die letzten 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahre verlaufen, was du jetzt so mitbekommen hast, was du aber auch vor allem auch selber so erlebt hast?
Ja, ich glaube, so den ersten Kontakt, da erinnere ich mich noch dran. Ich kam irgendwann ins Office, dann war so, dass ihr mich gefragt habt, wer ist Marlene? Das hatte so angefangen, dass ich habe ja den Instagram-Kanal damals auch betreut, gesehen hatte, okay, da hat uns jemand mit mehr Followern in der Story markiert. Einfach mal so nichts dabei gedacht, kein Briefing, nichts. Hey du, cool, dass du uns markiert hast. Wenn du magst, kannst du in der Community ja unsere Produkte vorstellen und einen Rabattcode anbieten. Und dass das so krass funktioniert.
Wann war das? Weißt du das noch?
Das war 2019. Und in dem Jahr hatte ich nämlich auch parallel in der Uni Influencer Marketing. Das heißt, das war für mich so ein Jackpot, weil ich das so ein bisschen wie duales Studium für mich gestaltet habe, also Praxis und Theorie verbunden habe. Und dann was ich unterschätzt habe damals, wie zeitintensiv das ist. Und ich war Werkstudentin, ich war ja Mädchen für alles bei Snogs. Und so nebenbei noch Influencer-Marketing. Also vielleicht so der größte Tipp an alle, ey, das ist nichts, was man nebenbei macht. Und das merken wir jetzt auch, jetzt wo ich mit Ricarda, sag ich mal, da das Team gestartet habe im Influencer-Marketing, ist es ein ganz anderes Level auf einmal. So, ja.
Voll. Also wir kommen gleich nochmal drauf, wie zeitintensiv das eigentlich ist und wie auch so, ich glaube, mal so ein Arbeitsalltag auch wirklich aussieht, was man so macht, was die einzelnen Schritte sind. Aber davor will ich nochmal aus meiner Perspektive, ich weiß noch, Ricarda, als sie bei uns im Team angefangen hat, das war im Oktober?
Ende September, ja.
Ja, Ende September. Ich weiß noch, du hast ja auch, kann man ja auch ehrlich sagen, davor auch Influencer-Marketing bei Purelay, bei unseren Freunden von Purelay gemacht. Da hast du ja auch ein paar Mal gesagt, so ey, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und ich habe so gesagt, ich weiß nicht. Also unser Produkt, ich habe immer gesagt, unser Produkt ist viel zu unemotional. Das funktioniert nicht so. Und wir haben wirklich in den letzten Jahren ja auch, wie Hilal gesagt hat, schon ein paar Sachen getestet gehabt. Wir hatten letztes Jahr, hatten wir einen großen YouTuber, Justin hieß der, der hat so Sneaker mit uns gemeinsam verlost. Das lief auch gut, aber wir hatten noch nie so Abverkauf, so wirklich, dass jemand diesen Rabattcode gemacht hat und Abverkauf war, bis auf diese Marlene. Und wir hatten auch aus so einem erweiterten Freundeskreis, würde ich behaupten, so den Flori auch mal, der auch mal Sales gemacht hat. Also es war nie so, dass wir gesagt haben, okay, das wird ein krasser Sales-Kanal für uns. Warum hast du dennoch dran geglaubt, Ricarda, dass das für Snogs auch was sein kann? Du kamst ja so mit so einem frischen Wind, andere Erfahrungsseite, andere Perspektive kamst du rein. Warum hast du von Anfang an gedacht, so okay, es kann doch klappen?
Ich glaube, das Wichtige ist immer, also das ist immer so einfach gesagt, aber das Produkt muss irgendwie gut sein und muss irgendeinen Vorteil haben oder die Marke muss irgendeinen Vorteil haben gegenüber anderen Marken. Und ich glaube, das war bei unseren Socken halt, dass sie eben nicht verrutschen in den Schuhen. jeder stellt irgendwie Socken her und ich glaube, damit konnten wir eigentlich viele Influencer catchen, dass wir gesagt haben, ja, es sind Socken, es ist vielleicht jetzt nicht das mega emotionale Produkt, aber es braucht halt eigentlich jeder und jetzt ist die Saison, jetzt wird's Frühling, jeder trägt wieder Sneaker und wieso nicht in coolen Socken von Snox? Und ich glaube, das ist so das, was für uns wichtig war oder wo ich mir gedacht habe, naja, das Produkt kriegt man schon auch über Influencer auf jeden Fall an den Mann, weil es einfach gute Qualität ist.
Voll. Würdet ihr sagen, auf unser Produktportfolio vielleicht mal so gesagt, dass wir nur Produkte jetzt über Influencer-Marketing wahrscheinlich verkaufen werden, die irgendwie spannend und irgendwie auch so aufregend sind, wie jetzt unsere Füßlinge, die ein Gel-Pad haben, die so gewisse Features. Wenn ich jetzt mal unsere Crew- oder Business-Socken anschaue, das sind schwarze Socken. Also die sind ja wirklich, und das meine ich nicht böse, die sind langweilig. Glaubt ihr, kann man auch so ein Produkt über Influencer-Marketing verkaufen? Oder geht es gar nicht, Ricarda? Du guckst so kritisch.
Ja, also ich glaube, dadurch, dass, also von meinem Gefühl her, die kaufkräftige Community von Influencern immer eher weiblich sind, dass so schwarze Produkte, klar, die gehen vielleicht mal so schwarze Socken, aber ich glaube schon, dass es attraktiver ist für die Community, wenn es entweder eine coole Farbe hat oder eben also einen guten Vorteil, einen guten Nutzen, dass es nicht verrutscht. Also ich glaube jetzt nicht und ich möchte das eigentlich auch gar nicht, dass man irgendwie sagt, ein Influencer muss jedes Produkt vorstellen, weil jedes Produkt über einen Influencer verkauft werden muss. Also ich finde, Influencer sollten das vorstellen, was ihnen auch gefällt oder wo sie denken, sie bieten ihrer Community einen Mehrwert. Und da würde ich sagen, das muss auch nicht unbedingt jedes Produkt in unserer Palette sein.
Wie Hilal, du bist ja von der Struktur, kann man ja auch sagen, Hilal und jetzt auch mit Steffi, die auch hier sitzt, macht die Akquise und Hilal ist der Teamlead und managt das Ganze, aber hat jetzt...
Nee, ich bin der Teamlead. Du hast gesagt,
Hilal ist der Teamlead. Oh, sorry. Ricarda ist der Teamlead. Sorry, das wollte ich natürlich nicht fragen. Aber ich meinte, Ricarda hat jetzt nicht direkten Kontakt mit den Influencern, sondern Steffi und Hilal machen das. Wie würdest du das beurteilen? Und auch, wie ist das Feedback so von den Influencern? Haben die jetzt immer nur Bock auf das gleiche Produkt? Ist es total unterschiedlich? Und dann die Folgefrage auch, glaubst du, also wenn jetzt andere die zuhören und die vielleicht auch eher ein langweiligeres Produkt haben, wie wir jetzt auch mit unseren Business-Socken, sollte man da zwanghaft versuchen, den Leuten das auch schmackhaft zu machen? Oder wie siehst du das?
Also wir machen das immer so, dass wir bei der Akquise ganz kurz Snox vorstellen, so ein paar Links auf Produkte setzen, in der Hoffnung halt, wenn wir gerade was neu gelauncht haben, dass die da auch das Interesse dafür erwecken, also so ein bisschen da in die Richtung versuchen zu lenken. Aber ich biete halt nicht immer an, hey, teste doch erstmal vorher, dann kannst du es deiner Community vorstellen. Das wird immer so gern angenommen und beim Testen bin ich dann auch so eine größere Bandbreite. Ich lasse mir Wunschprodukte von denen zuschicken, weil wenn jemand nur auf weiße Socken steht, weiße kurze Socken steht, dann brauche ich dem nicht was aufzuzwingen, was der vielleicht nicht möchte und dann super unauthentisch an der Community vorstellt, weil die Person sieht man vielleicht immer nur mit schwarzen Socken oder so und dann, weiß ich nicht, ist da der Fit nicht da. Ich brauche da keinem was aufzuzwingen. Und
ist da ein krasser Unterschied? Also merkt man wirklich auch zwei, ich sag mal, Damen in einem gleichen Alter oder eine gleiche Zielgruppe jetzt so von aus, dass die einen wollen nur die Socken, wirklich auch nur in der Farbe und die andere, also gibt's da krasse Schwankungen?
Ja, schon. Ich hatte letztens den Fall, da war ich so ein bisschen unsicher und bin auf Ricarda zu, weil gerade Sommer, dann denkt man halt eher an unsere Füßlinge oder an unsere Sneakersocken. Und da hatte ich eine Influencerin, die gesagt hat, ey, ich trage nur hohe Socken, ich trage nur Retro-Socken. Ich habe gesagt, Ricarda, was mache ich da? Das ist doch überhaupt kein Sommerprodukt, so in erster Linie. Und dann habe ich auch gesagt bekommen, hey, wenn die das so trägt und wenn die das so möchte, dann machen wir das halt auch so. Sehe ich halt auch so wie Ricarda dann in dem Punkt, weil ja, was hat das für einen Nutzen für uns?
Wie, hat es trotzdem gut geklappt?
Sehen die ist dann. Jetzt erst. Die nächste Folge bleibt dran. Die steht jetzt erst an, aber so erfahrungsgemäß, auch je größer die Influencerin ist, desto wichtiger ist, dass die ein Produkt vorstellt, hinter dem sie auch wirklich steht. Und das ist mir dann auch lieber, dass sie dann vielleicht ein Produkt weniger vorstellt oder ein Produkt, was vielleicht saisonal auch mal nicht unbedingt reinpasst, aber was sie eben überzeugt und dass wir dann nicht sagen, hey, du musst jetzt das Produkt vorstellen. Klar gibt es da gewisse Richtlinien und wir müssen auch schauen, dass die Produkte gut in Stock sind, aber im Grunde so ist ja auch der Prozess, dass wir im ersten Schritt immer ein großes Paket an die Influencerin schicken mit ganz vielen verschiedenen Produkten und dann sollte sie eben zwei oder drei fokussieren in der Kooperation. Und ja, das hat bisher eigentlich immer gut geklappt.
Ja, also das Briefing gleich auch interessant. Erstelle ich immer so, dass ich nicht nur den Fokus auf ein Produkt nehme,
sondern... Briefing ist hier, um zur Erklärung, ist quasi das, was sie den Influencern schickt, so die Anleitung, auf Deutsch gesagt, was die so machen müssen bei der Kooperation.
Genau, dass die eben so vier Produkte, drei, vier Produkte stelle ich so vor, die da mit in dem Paket waren.
Was stellst du dann immer vor bei den Produkten? Nimmst du dann einfach die... den Link von unserer Produktseite und sagst, das sind die drei Key-Features oder was bedeutet wirklich dann ein Produkt vorstellen?
Dann nehme ich so Punkte auf, zum Beispiel bei unseren Füßlingen hatte ich das jetzt so gemacht, dass ich geschrieben hatte, die sind verfügbar von der und der Größe, Preis ist so viel, der rabattierte Preis für deine Community wäre der, die gibt es noch in diesen Farben und jetzt auch neu, neue Kollektion limitiert, Pastellsocken. Und dann nehme ich auch Bilder mit rein, weil nur Text ist langweilig, kennt man ja.
Sagst du dann auch wirklich die Vorteile, hey, das ist die Materialien, es ist so und so nachhaltig und etc.?
Genau, also so unterschiedliche Punkte, weil das kennt man ja selbst, wenn ich vor mir so eine Produktvorstellung habe. Für mich ist vielleicht der Aspekt der Nachhaltigkeit wichtiger und ich springe dann da drauf mehr ein und erzähle mehr was dazu. Und vielleicht ist für jemand anderen der Aspekt, es gibt super viele Farben, weil der auch viele Farben steht bei seinen Socken. Und da einfach so einen Überblick zu geben über das Produkt. Aber gehe dann halt so, mache dann so eine Seite, wo ich sage, okay, Fokus ist da drauf. Weil wenn er am Ende dann das Gefühl hat, ey, ich muss so viel wie möglich vorstellen, das ist halt auch nicht cool, sondern lieber so einen klaren Fokus setzen. Das finde ich wichtig.
Ja, ich kenne das auch von anderen Firmen, die mir auch mal Briefings gezeigt haben. Ich habe mich auch schon mit anderen Firmen natürlich ausgetauscht, die auch Influencer-Marketing betreiben. Und da wird man teilweise auch echt erschlagen von Briefings. Da stehen dann tausende Sachen.
Wie lang ist so ein Briefing, wenn ich das jetzt als Influencer bekommen würde? Ist es so ein 5-Seiten-PDF, 10-Seiten, was?
Nee, bei uns nicht, weil weniger ist echt mehr. Da werden einfach wichtige Punkte aufgeschrieben, die uns wichtig sind, dass sie eben transportiert werden. Und dann bindet der Influencer die ja im besten Falle authentisch ein und sagt selbst noch was dazu, als dass man dem jetzt wirklich, keine Ahnung, 3 Seiten darüber schickt, was da jetzt genau alles mit zusammenhängt oder was wir uns vorstellen. Weil dann wirkt das auch meistens zu gebrieft und zu, arg gestellt. Deswegen, also für mich ist es irgendwie wichtig, klar, der Influencer muss ein paar Sachen zu den Produkten erzählen, einfach weil wir auch ein cooles Produkt haben und es wichtige Sachen zu erwähnen gibt. Aber trotzdem muss der nicht mit Informationen überladen werden, weil das ist dann zu viel.
Voll. Sagen wir auch was zu unserem Unternehmen oder so? Geben wir dem Kontext oder geht es schon sehr stark immer rein um das Produkt?
Mhm, in der Akquise-Mail habe ich so eine ganz kurze Einleitung, also wirklich in 1-2 Sätzen, um einfach da nicht das Interesse zu verlieren, also dass er nicht das Interesse verliert. Und so die erste Slide von von meinem Briefing ist so, Snogs ist ein Familienunternehmen, wo die sich dann ein bisschen was durchlesen können. Aber ich versuche da auch so die USPs zu vermitteln, die mich als Käufer auch interessieren würden, die ich als Influencer vielleicht nicht weiß, weil vieles überraschend finden, dass wir zum Beispiel 6 Monate Garantie geben, wenn da ein Loch ist, kriegst du neue Produkte. Und das ist ja cool, wenn er das sagen kann, ey Leute, bestellt das und wenn ihr irgendwann ein Loch haben solltet, das weiß noch nie passiert, könnt ihr den easy austauschen. Oder ey, es sind keine Versandkosten oder kein Mindestbestellwert. Ich glaube, für viele ist ja auch mal so ein Pain, wenn die sagen, oh cool, da habe ich einen Code, aber ich habe gerade keinen Bock, irgendwie 80 Euro auszugeben, dann bestelle ich halt nicht. Dann swipe ich mich nicht hoch oder wie auch immer.
Also ist so ein Briefing dann bei uns 4 Seiten oder wie lang ist es?
Nicht so lang. Also es ist wirklich wie so eine gute PowerPoint-Präsentation, die in der Schule machen muss. Kurz und knackig. Mhm. Das Wichtigste.
Okay. Wie ist dann nochmal der Ablauf? Wenn Hilal, du jetzt jemanden anschreibst, ist die erste eine Akquise-Mail, habe ich jetzt gerade durchgehört. Ich weiß tatsächlich selber auch nicht, gell? Ja. Deswegen, ich lerne heute hier auch einiges. Ist eine Akquise-Mail und dann sagt er, ja, ich habe Bock drauf und dann kriegt er das Briefing? Oder wie läuft das so ein typische Akquise von einem Influencer ab?
Ja, ich mache das immer so phasenweise. Wenn ich ganz viele Influencer, sag ich mal, gesammelt habe, die ich interessant finde, dann schreibe ich mir da die wichtigsten Daten raus, tue das irgendwo auch protokollieren, dass ich weiß, ey, wie war der Stand, weil wenn man am Tag mit 50 Leuten schreibt, ist wichtig zu wissen, wie der Stand der Dinge ist. und hau da, sag ich mal, die Akquise-Mails raus.
Sind die immer so gleiche oder versuchst du da irgendwie individuell zu sein?
Nee, wir haben heute tatsächlich mit Steffi auch die Mails überarbeitet, damit da auch mal so ein bisschen frischer Wind reinkommt, weil die sind ja oft auch in den gleichen Agenturen und dass das nicht immer so Eierstocks wie der gleiche Mail, sondern Copy-Paste, genau, so ein bisschen individueller wird. Und so bei, also ich will keine Klassifizierung machen, aber so bei Influencern, die schon größer sind, wo ich sage, okay.
Was heißt groß? Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen.
Sagen wir nicht groß, sondern wo ich auch durch Ricarda weiß, ey, das sind sehr gute potenzielle.
Ja, ich würde sagen, so ab 200, 300.000 würden wir eher als größer bezeichnen, aber wir schauen da eigentlich auch nicht in erster Linie auf Reichweite, sondern einfach, wie stark ist das Engagement.
Ja.
Okay, wir kommen gleich noch, was macht einen wirklich guten Influencer aus? Darüber sprechen wir noch, aber weiter im Prozess.
Ja, genau. Die kriegen dann so ein bisschen individuelleres Anschreiben, weil ich stalke die nicht, aber ich gucke mir mal so an, was die so gemacht haben. Dann versuche ich so einzugehen, ey, ich hoffe, dein Umzug ist reibungslos abgelaufen. Oder hey, ich habe in deiner Story gesehen.
Bringt es was? Merken wir da irgendwie so Soft-Faktoren, dass wenn umso persönlicher, individueller ist schon auch das Feedback oder geht es eh an das Management und die sind so eiskalt und abgeklärt? So,
ja. Also ich würde sagen schon, dass das was bringt, weil das Management merkt ja auch, also ob das jetzt einfach so eine Copy-Paste-Nachricht ist oder ob da ein Unternehmen dahinter steckt. Und ich will nicht wissen, wie viele Anfragen die da täglich bekommen und das ist dann wichtig, da gut und positiv aufzufallen. Das ist wie eine Bewerbung rausschicken.
Und ich habe ja auch ein paar Jahre auch akquiriert, das, was ich jetzt nicht mehr mache. Und da hatte ich auch viel Austausch mit Managern. Und die haben auch immer gesagt, einfach weniger ist mehr, kurz und prägnant. Wir kriegen so viele Anfragen pro Tag. Ihr müsst mir nicht erst drei Seiten irgendwas von eurem Unternehmen erzählen, sondern bringt es kurz und knapp auf den Punkt. Und ich glaube, da haben wir dann auch eine ganz gute Länge an Anfragen. Ja. Nicht zu lang, aber natürlich auch nicht zu kurz.
Und da schreiben wir eigentlich schon zwei, drei Sätze zum Unternehmen. Und was sagen wir dann einfach nur, okay, hättest du Bock? Oder was ist da so Best Practice? Kannst du das sagen, Ricarda?
Ja, eigentlich, dass wir schon finden, dass die Influencerin gut zu unserer Marke passt. Wir könnten uns gut eine Kooperation vorstellen. Wir würden gern ihr Produkte zum Testen oder ihm schicken und ob sie da Interesse dran hätten. Also ich wäre da auch, wir sind da ja auch nicht zu forsch, weil auch gerade nochmal auf den Prozess zuzukommen. Es ist nicht so, dass wir akquirieren, dann direkt ein Briefing schicken. Also es ist eigentlich auch immer so, dass die Influencer erstmal die Produkte testen und dann eigentlich immer sagen, ja, und dann wollen wir auch kooperieren und nicht, hey, wir schicken dir was zu, du hast selbst noch gar nicht getestet und zeigst direkt an der Community, sondern ist eigentlich schon so der Ablauf, okay, ich teste die Produkte, ich habe Interesse an der Kooperation, ich möchte mich aber erst selbst von der Qualität überzeugen, um das dann eben auch meiner Community nahezubringen. Und es gab auch mal den Fall, dass dann ein Mädel gesagt hat, ah, es ist mir irgendwie doch ein bisschen zu basic und ich kann mir das jetzt doch nicht so gut vorstellen. Dann sagen wir auch, hey, absolut kein Ding, weil wir wollen auch nicht, dass irgendjemand unsere Marke vorstellt, die jetzt sich da vielleicht nicht ganz so wohl fühlt und dann legen wir das auch erstmal auf Eis und dann kriegen wir vielleicht mal irgendwann andere Farben rein, wo die Influencerin dann sagt, ja okay, jetzt bin ich dabei, aber wir wollen, dass die Influencerin und sich das Management sich natürlich auch total wohl fühlt und wirklich hinter der Marke steht, weil ansonsten haben wir davon auch nichts und es war eigentlich bisher auch immer so dann.
Ja. Wie viel, wenn du jetzt 100 E-Mails rausschickst, Hilal, bei wie viel kriegen wir da jetzt wirklich eine Rückmeldung bei einer Akquise?
Boah, ich würde sagen, dass das 30-40% sind, wenn es gut läuft, also mit Reminder und allem drum und dran. Man muss geduldig sein. Manchmal bringt dann so ein Reminder, also hey, ich bin sicher, unsere E-Mail ist untergegangen, kurz nochmal so vorstellen und dann kommt dann da auch nochmal so ein bisschen was. Und wenn große Influencer im Spiel waren, ja, dann kommt direkt wieder so eine Welle.
Also ich finde, man merkt schon, am Anfang war eher ein bisschen weniger Rückmeldung und je mehr Kooperation wir jetzt haben, ich glaube, je mehr wir jetzt auch in den überall auftauchen, desto besser ist eigentlich auch so die Antwortquote. Ne?
Ja.
Wir hatten ja letzte Woche zwei richtig große Influencer. Haben wir jetzt gemerkt, dass wir diese Woche auf einmal Montagmorgen, du, Steffi und du kommst irgendwie ins Büro und auf einmal das Postfach sind irgendwie, upsala, auf einmal 10 doch Antworten, die ganze Zeit nicht geantwortet haben?
Ja, also es hat schon Auswirkungen. Und was auch richtig cool ist, nicht Antworten, sondern dass die überhaupt selbst anfragen, so größere Influencer, das ist schon so eine Ehre.
Okay, sind wir nochmal zurück zum Prozess. Die kriegen das jetzt zum Testen, das hat ja auch Ricarda nochmal dargelegt. Wie ist es dann, die antworten uns dann und sagen, ey, mega geile Qualität oder ja, können wir machen. Was sind dann die nächsten Schritte so?
Genau, also wenn ich denen schreibe, hey, okay, ich habe alles für den Test aufgenommen, dann schreibe ich denen auch, ich melde mich bei euch dann und dann, dass die Also es ist nicht einfach so ein Vergessenheit gerät, dann mache ich mir da meistens auch einen Reminder oder tue eine E-Mail vorplanen, dass das auch nicht bei mir untergeht. Und dann nach der Testphase erzähle ich was bisschen zum Briefing und frage auch so, wie sie die Produkte fanden. Und dann schauen wir halt, wo bei welchem Produkt das Interesse liegt. Und dann guckt man nach einem Zeitraum, man verhandelt, man setzt den Vertrag auf und ja.
Wann kriegen wir die Preise meistens? Ist es schon direkt, bevor sie überhaupt testen? Oder wann kommt so dieser Preisgedanke irgendwie ins Rennen?
Also manche schicken mir direkt am Anfang so das ganze Media-Kit mit der Preisliste und so weiter.
Media-Kit, was muss man sich darunter vorstellen?
Ein Media-Kit ist quasi wie so eine Model-Mappe, da sind ein paar Insights, ein paar Eindrücke, um sich halt Kunden vorzustellen, dass man so ein
wie die Zielgruppe zum Beispiel ist oder woher die Follower kommen, auf welcher Reichweite der Influencer.
Das hat jeder, würdet ihr sagen?
Nee. Also einige haben das, andere schicken mir dann einfach Screenshots von den Insights.
Okay. Okay, und wann kommt der Preis? Sorry, jetzt hatte ich dich da hingehend unterbrochen.
Gut. Ja, es ist immer unterschiedlich. Wie gesagt, einige schicken das direkt von Anfang und andere erst, wenn wir dann quasi darüber sprechen, hey, wie sieht's aus mit einem Timing und so weiter und preislich, so nach der Testphase auch mal.
Okay, wir hatten jetzt gesagt, 30% ungefähr antworten. Mit wie viel machen wir dann tatsächlich auch, Ricarda, die Kooperation?
Also meistens findet man preislich schon eigentlich immer einen Weg, würde ich sagen. Also von denen, mit denen wir wirklich zusammenarbeiten wollen und die unsere Produkte auch gut finden. Also, keine Ahnung, 25% würde ich sagen. Vielleicht mit
also wir haben jetzt am Anfang
sich dann nicht mehr, würde ich jetzt mal so schätzen.
Okay, dass wir das richtig verstehen. 100 Leute haben wir angeschrieben. Jetzt haben 30 Leute davon geantwortet und haben gesagt, wir testen das. Von diesen 30 nochmal 25% oder von den 30 Leuten wirklich absolut 25 haben dann auch Bock auf eine Kooperation?
Ja, also 25 in total,
Okay, das ist ja schon richtig gute Quote. Also wenn die mal Produkte haben, dann machen es auch viele. Glaubst du, Ricarda, vor allem das ist ein großer Erfolgsfaktor aktuell bei uns im Influencer-Marketing vielleicht auch, weil wir haben es sehr spät angefangen. Wir haben ja jetzt irgendwie schon 4 Jahre auf dem Tacho. Mhm. Wir sind jetzt nicht mehr das junge, wilde Startup, die jetzt vielleicht auch das Produkt noch nicht so ausgereift ist und so viele Anlaufschwierigkeiten, eine schlechte Verpackung. Ich würde sagen, unsere Sachen sind ja schon echt weit. Also wir sind super nachhaltig, wenig Plastik, die Verpackung und so. Und auch wenn man auf unsere Webseite geht, ich glaube, auch ein Influencer merkt es ja, ey, das ist vielleicht schon ein gestandeneres Unternehmen. Wie wichtig, glaubst du, ist dieser Faktor auch rund ums Produkt, weil du es am Anfang schon gesagt hast, dass unsere Quote von diesen 100 Leuten, die wir am Anfang anschreiben, 25 Leute tatsächlich auch posten, wie wichtig ist das?
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil vielleicht kriegst du einen Influencer dazu, einmal zu posten für ein Produkt, was nicht ganz so gut ist, aber halt kein zweites Mal. Und deswegen ist die Qualität auf jeden Fall super wichtig und da sind wir Gott sei Dank schon ein bisschen weiter. Und was, glaube ich, auch super reinspielt, also jeder, der viele Influencer, gerade weibliche Influencer anschaut, der sieht, glaube ich, oft irgendwelche Kosmetikmarken oder auch Schmuckmarken oder auch schon Bekleidungsmarken, aber gerade so, was das Segment Socken angeht, da stehen wir, glaube ich, ganz gut da, weil es halt jetzt nicht so super viele andere Füßlinge oder Sneaker-Sockenmarken gibt. Also ich glaube, das ist auch ein Vorteil für uns. Würden wir jetzt erst mit dem Influencer-Marketing anfangen und wir wären jetzt eine Kosmetikmarke oder eine Sportbrand oder so, würde es, glaube ich, schwieriger sein, weil da einfach schon viele Exklusivverträge bestehen. Und
kannst du das kurz erläutern, was bedeutet ein Exklusivvertrag?
Ja, also wenn ein Influencer jetzt zum Beispiel ganz lange schon mit einer Sportmarke zusammenarbeitet, kann es eben gut sein, dass die Sportmarke einen Exklusivvertrag mit dem Influencer abschließt. Das heißt, die bezahlen einen Betrag X monatlich, jährlich und dann darf der Influencer eben auch nur für diese Sportmarke werben oder auch sogar die Sportmarke vielleicht nur tragen. Und dann können eben Konkurrenzmarken da nicht mehr mit dem Influencer kooperieren.
Auch da vielleicht ein cooler Insight, weil mich auch schon ein paar Kumpels gefragt haben, warum geht ihr nicht auf Fußballspieler und keine Ahnung was. Snox ist ja irgendwo auch schon so eine Sportmarke oder kann man sehr schnell mit sportlich verbinden. Da ist genau unser Problem. Die haben fast alle sogar, nennt man das bei so Fußball oder so, Ausrüsterverträge. Die dürfen wirklich nur in der Öffentlichkeit, nur Adidas oder Nike zahlen. Also deswegen ist ja unsere Strategie auch, kommen wir auch nochmal dazu, was für Influencer nehmen wir überhaupt, überhaupt nicht in Richtung Profisportler, weil da haben wir wiederum mit unserer Bekleidungskategorie haben wir fast keine Chance, weil so richtig große Personen haben fast immer einen Bekleidungsexklusiv- oder Ausrüstervertrag. Kommen wir zurück zum Prozess. Wir haben jetzt 25 Leute haben gesagt, okay, richtig geil, würde ich posten. Wie viele Mails hast du jetzt gebraucht, Hilal, das hinzubekommen? Also das hat sich jetzt so ganz easy mal angehört, so ich schreibe dem, ja, Produkte teste ich, dann zurück, und das hat sich irgendwie nach 3 E-Mails angehört, aber ich weiß, das sieht in der Praxis ganz anders aus.
Minimum 10 würde ich sagen, das, wenn die Kommunikation gut läuft.
Was muss man in 10 Mails machen, um auch jetzt mal allen Leuten klarzumachen, wie viel Aufwand und Fleißarbeit auch Influencer-Marketing einfach ist? Was schreibt man da, weil die Sachen vielleicht auch vergessen, du immer Reminder machen musst, oder was sind diese von diesen 10 E-Mails? Wir hatten jetzt den groben Prozess abgehakt, das waren irgendwie, lass es 3-4 E-Mails sein. Was sind diese anderen 6, die man in der Theorie so vielleicht gar nicht brauchen würde?
Ja, also oftmals, wie du eben gesagt hast, sind irgendwelche Informationen, die vergessen werden, und sowas fällt einem ja auch selbst auf, deswegen heute auch die ganzen Mailvorlagen überarbeitet, um eben solche Fehler vorzubeugen, weil das einfach wichtige Arbeitszeit kostet. Und dann ist oftmals so ein Thema die Terminfindung, weil je größer der Influencer, desto schwieriger wird es auch, dann passenden Termin zu finden.
Und wie weit müssen wir da so in Zukunft, was da Praxis, also wenn wir jetzt einen großen anfragen, nächsten 4 Wochen, oder spricht man da schon eher von 2-3 Monaten oder noch länger? Was ist da die Praxis?
Also ich hatte auch schon mal so die Ausreißer, so mit 2-3 Monaten, wo erst was möglich war. Aber ich finde, so ein guter Durchschnitt ist mal, dass man 4-6 Wochen im Voraus planen kann. Und so ist es meistens auch.
Okay, also Termin, Abstimmung habe ich verstanden. Was sind noch so Mails? Sind die einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, Stars, die dann auch so lazy sind und das ist vielleicht gar nicht ihr Fokus? Oder worum geht's da noch?
Das Gute ist ja, dass ich oftmals mit Agenturen dann in Kontakt bin, und die sind ja dann auch, ich will nicht sagen professionell, also da will ich keinem was sagen, dass er das nicht ist, aber die arbeiten ja damit hauptsächlich, und meistens kommen dann super viele Rückfragen, wenn ich den Vertrag rausschicke. Dann ist es so, weil jeder Influencer hat so ein bisschen, oder jede Agentur hat so ein bisschen eigene Vorstellung. Und dann heißt es so, ja, in der AGB, der Punkt muss noch geändert werden, das passt auch nicht ganz. Oder weiß ich nicht, im Vertrag, keine Ahnung, da ist das fehlerhaft oder so, das passt nicht so ganz. Und dann heißt es nochmal für mich, den Vertrag neu aufsetzen oder abändern, und dann bis da wirklich so alles passt in den AGBs, im Briefing,
Wenn man jetzt Influencer-Marketing startet, Ricarda, würdest du direkt mit solchen Verträgen arbeiten? Also sagst du so einfach nur eine Mail, wo ich sage, okay, ich zahle 1.000 Euro für das, und dann sagt er, ja, ich mache das, hier ist das Briefing fertig. Würdest du gar nicht machen, so wenn ich jetzt gerade anfange und vielleicht nicht so groß bin? Oder ja, also braucht man diesen Vertrag?
Also wenn man als Marke ausgemacht hat, dass man im Vornherein zahlt, würde ich auf jeden Fall einen Vertrag aufsetzen. Aber wenn man eben ausmacht, die Kooperation findet statt, das Budget ist ausgemacht und man kann im Anschluss zahlen, würde ich das, glaube ich, am Anfang auch jetzt ohne Vertrag machen.
Also, wie ist das bei uns? Wie zahlen wir? Das weiß ich auch zum Beispiel überhaupt gar nicht.
Eigentlich immer im Nachhinein. Aber ich fühle mich irgendwie, weiß nicht, vielleicht ist es so ein bisschen mein Organisationszwang, der da ein bisschen durchkommt. Ich fühle mich ein bisschen wohler, wenn schwarz auf weiß festgehalten wird, wie die Erwartungshaltung ist. Und das wissen dann beide Seiten. Zum Beispiel, was mir nicht immer so ganz bewusst ist, oder ich war am Anfang super blauäugig, ich dachte, ja, so ein Repost können wir halt mal machen, ne? Nee, kann man nicht. So, du musst halt alles vorher abklären, und bevor ich da dann mit irgendjemandem blöd komme, finde ich es gut, dass man einfach weiß, was wir dürfen und was wir nicht dürfen oder was wir erwarten und ob die das auch einhalten können.
Hatten wir da schon mal Probleme bisher, dass wir uns nicht irgendwie an den Vertrag gehalten haben oder die Influencerin oder die Person einfach, und dann mussten wir Vertragsstrafen oder also so, dass wir da mal ein blaues Auge hatten?
Nee, gar nicht. Also
bisher alles glatt gelaufen.
Ja. Jawohl.
Ja, also wir müssen, also ich finde immer, okay, irgendjemand konnte den Termin nicht einhalten, dann muss man halt, also es sind auch nur Menschen. So.
Und genau, da muss dann keiner eine Strafe zahlen. Ja, ne? Also es kann halt mal sein, dass jemand einen Tag später postet oder so, und das ist aber dann, ja, das ist kein,
kein Problem.
Was sagt euer Bauchgefühl? Wie viel Prozent der Leute, der Influencer, haben eine Agentur und wie viel der Leute machen das irgendwie noch selbst?
Ich würde sagen, 90% haben eine Agentur. Oder ich hatte einfach immer so ein Händchen für die
Agentur. Du bist, glaube ich, immer mit vielen Managements oder Agenturen in Kontakt. Ich glaube, dass viele Influencer das auch so ein bisschen mixen, dass sie teilweise Selbstkooperationen abwickeln, dann teilweise geht was über eine Agentur. Manche sind exklusiv bei einer Agentur, manche sind auch bei mehreren Agenturen. Aber ich glaube, allein vom Zeitaufwand, wenn du eine richtig große Influencerin bist, dann musst du schon auch wirklich super viel Zeit investieren, um das alles selbst zu managen. Und es geht im meisten Fall nicht. Was es ja auch echt oft mittlerweile gibt, ist, dass quasi der Mann von der Influencerin das dann übernimmt. Und ich glaube, das ist auch mal ganz cool. Ja.
Ja, Belinda ist ja da voll aktiv und ich sehe das dann immer. Und da gibt es ja echt große Beispiele, wo echt der Partner das macht. Ist ja irgendwie auch eine coole Story. Ja. Wie läuft es dann ab? Die Person postet es an dem Tag und dann überweisen wir 3-4 Tage danach die Rechnung, schreiben die uns dann nochmal oder das gepostet, wir zahlen es, fertig? Also wie ist dann der Ablauf?
Vielleicht auch hier interessant, also es gibt, ich bekomme oft die Nachfrage, hey, sollen wir dir die Story schicken, bevor wie gepostet wird? Stimmt. Wir arbeiten meistens halt ohne Freigabe, weil also eine Story lebt ja eigentlich von dem Moment und das macht sie auch authentisch und ich brauche dann nichts, was vorher abgefilmt wird. Und dann sieht man den irgendwie vorher bei Sonnenschein und kommt in einem anderen Outfit und dann kommt irgendwie, ist dann mittags um 14 Uhr abends und er hat einen Wollpulli an oder so. Das war jetzt voll übertrieben, aber so, ja. Es geht ums Prinzip.
Lustigerweise ist da auch, ich hatte jetzt schon zwei, auch bei meinem kleineren Instagram-Profil, hatte ich auch schon zwei so Kooperationen, auch mit geilen großen Marken, ich kann leider den Namen nicht nennen, aber ich habe denen die Sachen zur Freigabe geschickt und die haben das dann nochmal zurechtgecuttet, so ein Schwachsinn, die haben meine Story, ich habe es vorher abgedreht, die haben es nochmal gecuttet, mir zurückgeschickt und ich habe es gepostet, das ist sowas Bescheuertes.
Das ist ja auch krass zeitintensiv, wenn sie es schon bei einem kleineren, ja? Also mit einem Influencer mit kleinerer Reichweite machen. Also das wird, glaube ich, eigentlich zeitlich auch gar nicht gehen. Und deswegen sichert Hiller sich ja auch gerade ab mit den Verträgen. Ich meine, wenn mal was schief laufen würde oder wenn ein Influencer was postet und der hat den falschen Swipe-Up-Link oder macht einen falschen Rabattcode oder sonst was, dann kann man im Nachhinein immer noch eine Sequenz machen. Aber ich glaube, das bringt uns und dem Influencer mehr, als wirklich das vorher abzufilmen. Dann muss das uns geschickt werden, dann müssen wir es absegnen und dann lädt der andere das erst hoch. Also ich bin auch echt Fan davon, dass es einfach in den Alltag integriert wird und falls mal was nicht passen sollte, kann man das immer noch nachkorrigieren.
Voll. Ab wann ist eine Kooperation, Ricarda, für uns erfolgreich? Wir zwei sind ja die Zahlenmenschen, vor allem die dann auf jeden Fall montags dann immer, wenn am Wochenende gepostet wurde, irgendwie auf die Zahlen gucken. Wann sagst du, ist eine Kooperation für dich erfolgreich und du freust dich über die Kooperation?
Also, ich würde sagen, da spielen mehrere Faktoren mit rein. Klar, schauen wir auf die Sales. Da müssen wir uns nichts vormachen. Influencer-Marketing.
Wie tracken wir die Sales?
Sehr teuer. Über UTM-Links und Rabattcode können wir eben einsehen, ob die Influencer-Kooperation gut gelaufen ist oder nicht. Aber die Sales sind für uns eigentlich immer so kurzfristige Erfolge. Langfristig sehe ich da auch auf jeden Fall, dass wir merken, wenn wir was mit einer Influencerin machen, dass andere Influencerinnen uns antworten. Und wir merken, dass die Brand ein bisschen aufgewertet wird dadurch. Also sie wird natürlich bekannter erstmal, weil wir gerade so in der Influencer-Community einfach noch nicht so krass verbreitet sind. Und was finde ich auch klar ist, wenn jemand ein Follower von der Influencerin eben über die Influencerin auf uns aufmerksam wird, ist vielleicht der erste Touchpoint für den potenziellen Kunden und dann geht er aber 2, 3, 4 Tage später mal auf unsere Seite und bestellt und dann haben wir dadurch auch ein Sale. Also man kann eigentlich nicht nur anhand von dem Rabattcode oder von dem UTM-Link sagen, okay, dieser Influencer hat jetzt gut funktioniert oder nicht. Und da ist es uns ja auch wichtig, dass wir sagen, hey, auch wenn jemand jetzt nicht super viele Sales uns einbringt, werden wir aber irgendwie bekannter und andere Influencer antworten uns. Also ich glaube, das machen wir ja mehr als nur von Sales abhängig, ob die Kooperation erfolgreich war.
Was ich auch so als Erfolgsfaktor sehe, ist, klar, ich freue mich, wenn die Story posten, aber ich weiß ja, okay, es steckt eine Kooperation dahinter, aber wenn die dann einfach so in ihre Story uns taggen oder im Feed, dann denke ich so, oha, die feiern uns ja wirklich. So, das macht es halt auch cool, weil man merkt, ey, das macht denen auch Spaß, nicht nur uns.
Voll. Und da merken wir ja auch wirklich, wenn eine Influencerin richtig Bock auf uns hat und sogar uns auch vor dieser eigentlich gebuchten Zeit der gekauften Stories, nenne ich jetzt mal, uns schon vorher mal irgendwo erwähnt hat, da merken wir ja echt zu 99% der Fälle, dass es dann auch wirklich besser funktioniert. Also umso besser die Influencerin oder der Influencer eine Story drumherum baut und auch davor schon mal irgendwo gesehen hat, umso besser funktioniert es. Könnt ihr das so mit unterschreiben?
Genau, deswegen ist halt auch gerade diese Testzeit wichtig, dass wir erstmal ein großes Paket hinschicken mit mehreren Produkten und die Influencerin im besten Falle das vorher auch schon mal irgendwo trägt und man das auch in der Story sieht und dann erst irgendwann die bezahlte Kooperation dann drauf folgt.
Voll. Für mich auch als, ich sag mal, Head of Sales, der das ja aus so einer sehr starken Vogelperspektive beobachtet, ich sehe das genau, wie Ricarda auch gesagt hast, so, man sollte nicht zu kurzfristig irgendwie nur auf den ROAS oder ROI der Sales gucken, sondern Influencer-Marketing hat auch so einen starken Branding-Effekt. Also, konkretes Beispiel, wir haben ja auch mit so einer Caro Kauer beispielsweise mal zusammengearbeitet. Ich weiß noch, es haben mir irgendwie 10 Freundinnen von damals von der Schule mir die Story geschickt und so, ey, voll cool, voll krass, bla bla bla. Also diesen Effekt darf man niemals unterschätzen. Und daher, um auch da konkreter zu werden, gucken wir, dass so, also ich bin happy, bin ich ehrlich, wenn so eine Influencer-Kooperation so ein ROI von 2 hat, so ein ROAS von 2, mal direkt auf den Rabattcode kurzfristig, weil dann wissen wir, okay, langfristig, da kann sich etwas entwickeln etc. Diese Entwicklung, die ich gerade angesprochen habe, wie sind da unsere Erfahrungen, Hilal? Ist die erste Kooperation meistens die beste? Ist es die zweite, die dritte? Wir haben jetzt noch nicht so mega lange Erfahrungswerte, aber was kannst du dazu sagen?
Also ich habe prinzipiell immer das Gefühl, dass so die erste Kooperation mit die beste ist, weil, glaube ich, da für die Community einfach mal was Neues vorgestellt wird. Und dann so die zweite Kooperation gibt dann so die Richtung an. Und danach sieht es auch immer sehr ähnlich aus. Also ich habe ja da...
Also die dritte, vierte ist ziemlich ähnlich zweiten.
Ja, mit einem unserer Influencer. Das ist der einzige, wo ich einen Jahresvertrag habe, sage ich mal, wo wir gesagt haben, ey, wir machen monatlich was. Und nach jeder Story, also telefonieren wir und sagen, oh, diesmal haben wir das so gemacht, deswegen hat das so funktioniert und ihn interessiert das auch. Also ich gehe da auch sehr offen mit um, wenn er wissen möchte, wie viele Sales da generiert wurden, dann sage ich ihm das auch, weil das ist ja kein verborgene, also das bringt ihm ja auch was, das ist ein Feedback auch in einer Art und Weise und dann reden wir darüber und das ist so der einzige Fall, wo ich sehe, okay, es wird von Kooperation zu Kooperation zu Kooperation, geht das halt hoch.
Okay.
Weil wir einfach erörtern, was waren die Erfolgsfaktoren, was kann man da für die nächste Story mitnehmen. Und macht aber nicht jeder Influencer, mit dem sind wir halt ein bisschen freundschaftlicher, deswegen funktioniert das. Und bei den anderen merke ich dann auch so produktabhängig. Also ich habe eine Influencer-Kooperation, da haben bestimmte Produkte einfach viel besser funktioniert. Und da sage ich mal, okay, da ist immer der Fokus ein bisschen bei dem Produkt, aber wir erzählen auch drumherum, es gibt jetzt die Invisibles oder die Ankles, aber weiß ich nicht, Boxershots sind so im Fokus bei ihm.
Voll.
Wenn man mehrere langfristige Kooperationen eingeht, dann ist es ganz wichtig, dass eben die Stories oder die Kooperationen abwechslungsreich sind. Also das war jetzt immer so, dass die erste Kooperation immer super, super gut lief, weil die Produkte einfach vorher die Community noch nicht kannte. Und ich glaube, je häufiger wir mit Influencern zusammenarbeiten, das ist auch für den Influencer wichtig, auch für die Community und auch für uns, dass nicht zum Beispiel jedes Mal dasselbe Produkt dann in die Kamera gehalten wird, sondern dass man dann vielleicht zu einem bestimmten Produktlaunch wieder die Influencerin was postet zu Snox oder dass die Influencerin auch mal hier im Café vorbeikommt und so ein bisschen was von unserer Marke erzählt. Also das ist sehr, sehr wichtig für langfristige Kooperationen, da einfach abwechslungsreichen Content zu liefern.
Wie ist da unsere Strategie? Ab wann machen wir eine langfristige Kooperation? Direkt nach dem ersten Mal oder machen wir noch eine zweite und dann langfristig? Und was bedeutet langfristig? Du hast gerade von einem Jahresvertrag gesprochen. Machen wir direkt einen Jahresvertrag oder machen wir erstmal einen kleineren Horizont? Wie ist das?
Also das Maximum, was ich normalerweise mache, sind dann immer so 3 Monate oder also so 3 Stories, sage ich mal, die dann auf 3 oder 4 Monate verteilt. Und da meistens nach der ersten oder zweiten Story, dass wir da dann sagen, okay, das ist für dich eine Planungssicherheit, aber auch für uns eine Planungssicherheit. Und da muss man nicht jeden Monat, sage ich mal, diese Bürokratie hinter sich bringen und weiß, okay, ich
Ist es dann voll easy? Also schreibt man dann, wenn man das einmal fix gemacht hat, auch in einem Vertrag festgehalten, schreibt man dann, okay, jetzt macht man am Anfang erstmal alle Termine jetzt für die nächsten Monate aus oder sagt man, ah, übrigens hast du nächste Woche Zeit, wir würden gerne irgendwie von unserem Gutschein oder keine Ahnung was Gebrauch machen, wie ist das da?
Also nachdem ich sag mal, so einen Leistungszeitraum, sagen wir mal von Mai bis September, werden XY-Stories gepostet, 3 Stück nehme ich mal. Und dann mache ich den ersten Termin aus. Und nachdem ich den ersten Termin ausgemacht habe, gucken wir halt, dass wir danach die anderen Stories einfach richten, dass da nicht plötzlich ein Abstand von 2 Wochen zwischen 2 Stories ist, weil die einfach ausgebucht ist. Also ein bisschen auch so vorausplanen und gucken, dass so die Abstände auch nicht zu kurz sind.
Was glaubt ihr, sind da realistische Abstände? Das macht man da eher einmal im Monat? Was ist realistisch alle 6 Wochen? Wie beobachtet ihr das bei uns? Und gibt es da auch unterschiedliche Zeitraume, würde ich dir sagen, jetzt, wenn auch andere Produkte haben mit einer höheren Produktvielfalt, macht es vielleicht auch Sinn, öfters zu posten? Ricarda, du nickst. Wen siehst du das?
Also was unsere Produktpalette angeht, würde ich sagen, dass alle 6 bis 8 Wochen auf jeden Fall reicht. Einfach dadurch, dass wir nicht 1000 verschiedene Produkte haben. Und was man aber auch machen kann, wenn man zwischendurch irgendwie ein Sales-Special ist oder so, dass die Influencerin dann eben auch jetzt nicht speziell auf ein Produkt eingeht, sondern sagt, hey, bei Snox sind jetzt die nächsten 2 Tage und die Aktion. Also ich glaube, lieber fährt man da alle 8 Wochen mal eine Kooperation, als dass ein Influencer sagt, boah, ich muss jetzt jeden Monat Snox vorstellen, aber das Produkt habe ich doch jetzt erst vorgestellt. Also wir sind ja auch dabei, unsere Produktpalette ein bisschen zu erweitern und dann kann man, glaube ich, auch mit Influencern noch regelmäßiger was machen, aber so für den Start oder was wir eben aktuell im Shop haben, da reicht es absolut, wenn eine Influencerin alle 6 bis 8 Wochen ein Produkt von uns zeigt.
Es sind ja auch viele, die jetzt hier zuhören, die sind so typische Amazon-Seller oder die jetzt gerade ihren Shopify-Store so gerade launchen und gerade anfangen zu verkaufen. Die haben meistens sogar noch weniger Produkte als wir, so 1, 2, 3. Würdet ihr dann sagen, ihr würdet dem lieber raten, viele neue Kooperationen zu machen und dann da lieber so alle 3 bis 6 Monate, wenn ich jetzt wirklich ein Produkt, wir nehmen mal hier deine Flasche, das ist mein eines Produkt, wäre dann, würdet ihr sagen, eher so eine Strategie, dieses eine Produkt alle 6 Monate bei einem Influencer und lieber sehr viel Akquise machen. Auch hier nickst du wieder intensiv, Ricarda. Ja. Was glaubst du, ist die beste Strategie?
Doch, auf jeden Fall. Also bevor man die Community irgendwie langweilt, weil die Influencer wirklich alle 2 Monate eine Flasche zeigt, würde ich auch eher auf mehr Influencer gehen, die einfach mehrere Zielgruppen ansprechen, als eine Influencerin, die einfach nur ein Produkt die ganze Zeit zeigen kann. Also ich bin mir auch sicher, dass Influencerinnen das oder Manager auch da sagen würden, nee, es geht nicht. Also es kann nicht sein, dass es immer ein Produkt ist. Da würde ich eher auf mehrere Influencer gehen.
Ja, ich glaube so generell, Influencer-Marketing ist so krass eine Timing-Geschichte. Abhängig vom Produkt, weiß ich nicht, vielleicht nimmt man an die Flasche und postet die lieber so zur Weihnachtszeit, weil auch eine gute Geschenkidee oder sowas, ein bisschen abhängig von den Produkten. Das sehen wir auch bei unseren Invisible-Socken. Also das ist ja wie Eis im Sommer.
Ja, voll. Also die Leute glauben das nie, wie saisonal dieses Produkt ist. Wir sind da gerade so in der Peak-Zeit. Und wenn wir das jetzt posten, das geht weg wie Eis. Ja. Aber würden wir das irgendwie im Oktober machen, da geht halt wirklich gar nichts. Also das ist so krass saisonal bedingt. Wie würdet ihr sagen, ist unsere Erfolgsquote? Bleiben wir bei unserem Beispiel. Wir haben 100 Leute angeschrieben, 30 zurückgeschrieben, 25 machen die Kooperation. Wie viele von diesen 25 Leuten, würdet ihr sagen, sind so für uns, unter welcher KPI auch immer, so erfolgreich, dass ich sage, okay, geil, machen wir weiter?
20.
Ich hätte jetzt auch 20 gesagt.
Ja. Krass.
Dafür machen wir die ganze Vorarbeit. Ich gucke mir jetzt bestimmte Insights an, weil, wie vielleicht einige wissen, wir verkaufen ja eigentlich nur in Deutschland und Österreich. Die machen die ganzen Instagram-Kooperationen halt nur über unseren Shopify-Store. Und dann bringt es mir nicht, da Influencer zu nehmen, die 90% USA-Follower haben, weil ich habe ja ein bestimmtes Ziel, sich da auch so ein bisschen auf die Zielgruppe, also mit der Zielgruppe auseinandersetzen, die man da erreicht.
Sehr gut.
Aber da muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, dass das jetzt nicht unbedingt die Norm ist, weil wenn jemand sich also vorher noch nicht im Influencer-Marketing gearbeitet hat und der dann 25 Influencer akquiriert, dann wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass 20 gut performen. Aber dadurch, dass ich vorher auch schon im Influencer-Marketing gearbeitet habe und schon bisschen die Richtung einschätzen kann, welcher Influencer gut funktioniert und welcher nicht, sind wir natürlich auch gezielt auf die Influencer gegangen. Das muss man auch sagen. Also jemand, der jetzt vielleicht neu anfängt mit Influencer-Marketing, der sollte das nicht als Normzahl sehen, dass das, dass fast alle Kooperationen dann auch wirklich so super erfolgreich sind. Man muss sich da natürlich rantasten, wer gut funktioniert und wer nicht.
Absolut. Wir werden bestimmt nochmal in einem zweiten Teil auf jeden Fall drauf eingehen, wie scouten wir tatsächlich Influencer, was macht es aus, was sind da die Kennzahlen. Aber jetzt zum Abschluss, was würdet ihr sagen, über, wenn wir jetzt rückblicken auf die Sachen, die wir gesprochen haben, was sind da noch vielleicht so Tipps, die euch auf der Zunge liegen, wo man jetzt sagen würde, ey, eurer besten Freundin, die hat irgendwie ein kleines Startup und die verkauft, hier liegt ein kleines Schweinchen, die verkauft Blühschweinchen. Was würdet ihr raten im Hinblick auf Briefing? Wie schreibt man an? Gibt es da irgendwas, was wir bisher jetzt noch gar nicht angesprochen haben?
Also für mich wäre ja, was ich auch schon gesagt habe, die erste Voraussetzung wirklich, dass das Produkt auch gut ist. Also du kannst nicht alles über einen Influencer verkaufen, zumindest nicht langfristig. Wenn das Produkt passt, würde ich auf jeden Fall sagen, weniger ist mehr, also auch nicht zu arg rumschleimen oder auch nicht zu groß ausschmücken, sondern einfach nur kurz, hey, wir sind die und die Brand, wir haben das Produkt, wir finden, du passt zu uns, hättest du Lust, unser Produkt zu testen, und dann auch so eine vornehme Zurückhaltung, auch nicht zu, wie gesagt, zu schleimig sein oder zu arg einem hinterherrennen oder zu arg zu spammen, sondern da echt so eine gewisse Mitte finden.
Ja.
Und ich glaube, so kann man es dann eben versuchen. Oder so sollte man an die Sache rangehen.
So auch, ich habe ja jetzt das so die ersten Monate, sag ich mal, im Jahr aufgebaut, in Anführungszeichen, also mich vorbereitet. Und da habe ich super viele wertvolle Tipps halt von Ricarda auch bekommen. Und ein Punkt, das ist mir, also war mir nicht so bewusst, zum Beispiel bei der Akquise-E-Mail, die ich zum Anschreiben nutze. Ich hatte da, glaube ich, unseren Online-Shop nicht verlinkt. Ich dachte, ja, können die ja googeln. Ich hatte unser Instagram nicht verlinkt. Ja, können die sich ja angucken. Ich hatte kein Produkt ich hatte unsere Sneaker-Socken benannt, aber nicht verlinkt. Und das ist immer so der kürzeste Weg. Dann drücken die auf unseren Instagram-Account und sehen unseren Auftritt schon. Oder die drücken auf den Link mit dem Shopify-Store oder unserem Online-Shop halt. Und ich finde, unser Online-Shop, der kann sich auch sehen lassen. Warum verstecke ich das? Das ist so zum ersten Eindruck, habe ich mit aufgenommen, oder?
Kann man da zusammenfassend sagen, man sollte es für das Management oder für den Influencer in der Akquise-Mail so einfach wie möglich machen, so, der muss in einer Minute, muss der entscheiden, ja oder nein, bam, fertig.
Dadurch, dass die so eine Flut an Mails jeden Tag erreichen, muss man wirklich eigentlich direkt auf einen Blick sehen, hey, worum geht's, was ist das Produkt, und genau, wie Hilal gesagt hat, direkt irgendwie Link hinten dran packen, dass man eben einfach alles direkt auf einen Blick.
Also hinters Wort.
Ja. Okay.
Auch cool aussieht.
Haben wir noch einen Tipp? Noch eine Sache, wo du jetzt von Ricarda mitgenommen hast, wo du krass überrascht warst, wo du vielleicht auch selber ganz anders gemacht hast oder gedacht hättest?
Lass mich überlegen. Jetzt habe ich einen Hänger.
So schreibt man da krass viel mit Smileys und versucht cool zu sein. Du hast eben gesagt, Rika, eigentlich ganz natürlich einfach so straight head.
Das vielleicht noch so als Tipp. Nutze den Kanal, den die Agentur, den der Influencer zum Kommunizieren nutzen möchte. Zwing da keine E-Mails auf. Wenn er gerne telefoniert, dann sprich mit dem. Wenn die gerne WhatsApps verschicken, dann mach
schreibt man, schreiben die dann so die erste E-Mail, also erster Kontakt ist ja wahrscheinlich E-Mail, oder? Weil das irgendwie in der Bio von der Influencerin steht, aber dann schreiben die manchmal, hier meine WhatsApp-Nummer, oder ja, lass uns gerne mal morgen quatschen, oder wie ist das?
Also mit einigen bin ich auch über WhatsApp, weil sich das beim Mailen so entwickelt hat, weil es so hieß, ja, ich gucke so super selten die Mails rein. Ich so, ja, kein Problem, dann hier ist meine Nummer, wir können gerne auch kurz telefonieren, wenn es dir besser passt. Dann mache ich das auch so weiterhin. Dann hat man die beste Antwortrate, sage ich mal, oder geht's am schnellsten.
Perfekt! Mädels, ich glaube, das war's für den ersten Teil. Der zweite Teil kommt auch in den nächsten Wochen. Dann sprechen wir vor allem, wie wir Influencer aussuchen und dann noch, wo wir Influencer-Marketing jetzt bei uns so weiterentwickeln, wo sich das Ganze hinentwickelt, wie werden wir weiter wachsen, das Team wächst gerade, und vielen Dank, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht.
Ja. Danke dir. Freue mich auf den zweiten Teil.
Super. Auch. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.